Heute im BirdGang Powerlifting Podcast.
Wir haben Isabel Heberer zu Gast und sprechen über ihre Performance bei den IPF Worlds.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer neuen Folge des BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber sitzt mein reizender Co-Host Maximilian Rabe aus Berlin.
Berlin.
Aus Berlin hättest du jetzt sagen müssen, ja. herzlich willkommen. Der liebe Kona ist heute nicht dabei, der ist gesundheitlich ein wenig unpässlich.
Ich bin Kona.
Aber dafür haben wir, sie hat mich gebeten, das nicht zu machen, aber ich mache es trotzdem.
Haben wir was Besseres.
Haben wir was Weiblicheres auf jeden Fall. Die stärkste deutsche Powerlifterin nach Dots aller Zeiten. Sechstplatzierte in der 63-Kilo-Klasse, die leistungsdichteste Frauenklasse, auf der WM, amtierende deutsche Meisterin, zweifach diverse Rekordhalterin in multiplen Kategorien, die einzig wahre, meine bessere Hälfte, Isabel Heberer! Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um die letzte Woche ein wenig gemeinsam Revue passieren zu lassen. Das bietet sich ja natürlich an. Letzte Woche hat nicht stattgefunden. Erstmal dickes Sorry dafür. Ich war ja in Litauen mit Isa zusammen. Max war bereit und hatte Lust und Bock. Und
Kona war tot.
Und Kona hatte keinen Bock. Der hat es ein bisschen vercheckt, hat er gesagt.
Wird doch mal Zeit, dass er wieder gesund wird und sich hier verteidigen kann gegen diese Anschuldigung.
Das stimmt allerdings. Also ja, jetzt geht mal alle bei Kona aufs Insta-Profil und schreibt ihm eine DM, dass er möglichst schnell wieder gesund wird. Also je mehr ihm schreiben, vor allem Frauen, desto schneller wird er wieder gesund.
Aber auch Krieger haben mal Bauchweh.
Ja, auch Krieger haben mal Bauchweh, das stimmt. Ja, genau. Wir wollen heute mal ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich letzte Woche so passiert ist. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen den biografischen Pflichtteil abarbeiten. Der liebe Jan, auch einer meiner Trainees, Rugby-Spieler seines Zeichens, hat mal nachgefragt, liebe Isa, wie bist du denn überhaupt zum Powerlifting gekommen? Was ist so dein sportlicher Werdegang vorher gewesen? Gib uns da nochmal einen kurzen Input, bitte.
also erstmal hallo. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang schon Sport gemacht, habe Leichtathletik ganz lange gemacht, dann bin ich geschwommen, war beim Karnevalsballett, war beim Westernreiten, war dann beim Pole Dance, bin beim Pole Dance von der Stange gefallen, habe mir meine Schulter zerstört und habe dann währenddessen im McFit gearbeitet und bin irgendwie dann in die Powerlifting-Szene abgerutscht, weil ich im McFit angesprochen wurde von so zwei Typen, die der Ansicht waren, dass ich wohl recht stark wäre. Falk war einer davon.
Du bist aber stark.
So ungefähr lief das ab. Also es kam auch relativ schnell die Frage, wie schwer ich eigentlich bin.
Das habe ich nicht gefragt.
Und ob ich bereit wäre, Wettkämpfe zu machen. Ich glaube, da kannten wir uns noch nicht wirklich lange. Und dann habe ich das allererste Mal 90 Kilo auf 8 Reps gebeugt. Und dann waren sie so, ja, aus der wird was.
Ja, das war so irgendwie so Nulltechnik irgendwie und hat sich aber super leicht bewegt und dann dachte ich mir so, okay, also das, da muss man ja irgendwas draus machen. Das bietet sich ja an.
Ja, und dann bin ich halt ins Powerlifting abgerutscht und habe dann relativ schnell meinen ersten Wettkampf gemacht, die LM damals in Sachsen. Und ja, dann führte eins zum anderen und jetzt war ich auf der WM.
Genau, wir haben ja letztes Jahr schon nach der Juniorinnen WM ein kurzes, naja, gar nicht so sehr Recap. Wir haben eigentlich eher darüber gesprochen, worauf man so achten sollte, wenn man überhaupt mal einen Wettkampf machen will. Das haben wir jetzt sehr ausführlich besprochen damals und jetzt wollen wir mal ganz spezifisch auf die ganze Geschichte zur WM eingehen und sorry Maxi, du bist hier gerade ein bisschen obsolet. Also willst du die nächste Frage einfach mal stellen?
Darf ich ganz kurz dazwischen funken?
Ja.
Weil Falk gerade schon so auf mein Handy geschielt hat. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Aber alle, die im deutschen Kader sind, sind im NADA-Testing-Pool und können dafür immer von der NADA erreicht werden. Deswegen ist mein Handy immer laut. falls also sie sollten, dich mal anrufen.
Sollten und müssten jederzeit erreichbar sein, um getestet werden zu können. Das funktioniert völlig unangekündigt. Deshalb ist das Handy hier leider laut und das ist auch leider, kriegen wir leider auch nicht leise. Also wir kriegen es theoretisch schon leiser, aber praktisch ist es heute nicht machbar. Genau. Ja, Maxi, schieß doch mal die nächste Frage raus. Und
ich würde direkt mal den Zuschauern eine kleine oder Zuhörern eine kleine Übersicht geben. Oder Isa darf das gerne machen. Erzähl doch mal, wie die WM für dich war. Welche Ergebnisse konntest du erzielen und wie zufrieden warst du mit den Ergebnissen?
Ja, also die WM allgemein war erstmal eine total krasse Erfahrung, weil man einfach plötzlich so unfassbar viele starke Menschen auf einem Haufen erlebt hat. Das ist mir so noch nicht passiert und es war einfach eine riesen Ehre, überhaupt dort zu sein. Ich bin am Dienstag gestartet in der 63-Kilo-Klasse in der A-Gruppe, also es gab zwei Gruppen. Und die A-Gruppe waren die Top 8. Ich war dort auf Platz 6 gemeldet, bin am Ende auch auf Platz 6 rausgekommen mit einem 5-Kilo-Total-PR. Also ich wurde mit 492,5 Kilo für die WM gemeldet. Das hatte ich im März auf der EM gemacht und habe jetzt auf der WM 5 Kilo mehr geschafft. Also ein Total von 497,5. Genau.
Okay, was hast du, du kannst ja vielleicht einfach mal kurz durchsprechen, was hast du denn gebeugt, wie lief das denn ab?
Also, ich habe in meinem Drittversuch 182,5 gebeugt.
Und womit bist du reingegangen?
Okay, so. Also ich bin mit 172,5 in der Beuge reingegangen. Eigentlich war der Plan, bis vor ein paar Wochen 170 Kilo zu machen, lief dann aber doch noch ein bisschen besser als sogar geplant. Deswegen haben wir uns dann für 172,5 entschieden, sind dann im Zweitversuch auf 180 Kilo gesprungen. Das war schon ein 2,5 Kilo PR. Und dann gab es im dritten Versuch dann den 5-Kilo-PR mit 182,5, die mich auch wirklich sehr, sehr stolz gemacht haben. Genau, dann ging es in der Bank weiter. Hier sind wir mit 102,5 rausgegangen, weil der Plan war, im Zweitversuch auf jeden Fall 107,5 zu drücken. Genau, weil ich 107,5 eigentlich im Training auch schon recht oft hatte.
Mhm, erzähl.
Ja, und ich unbedingt 110 laden wollte. Und dann haben wir 110 auch im Drittversuch geladen, wobei da nochmal kurz Diskussion war, auf 112 zu gehen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dann habe ich 110 im Drittversuch gedrückt und habe dann damit Falk ein bisschen ins Stutzen gebracht.
Ja, genau, dazu wollte ich jetzt kurz Bezug nehmen. Also es ist ja oft so, dass es Menschen gibt, die sich selbst ausmalen, dass wenn sie jetzt irgendwie auf einen Wettkampf gehen, auf einmal irgendwie 10 Kilo mehr bewegen können als sonst, einfach weil es Wettkampfsituation ist. Und ich halte es eigentlich für ziemlichen Unsinn, beziehungsweise ja, man muss es natürlich ein bisschen individuell einschätzen und so, aber ich bin eher Vertreter der Philosophie und ich denke, Maxi sieht das genauso und Kona sicherlich auch, dass man das, was man auf dem Wettkampf bewegt, man sich auch erarbeiten sollte und nicht einfach drauf gambeln, so mit, okay, wir machen jetzt im Drittversuch irgendwas, was du noch nie in der Hand gehabt hast und schauen einfach mal, was geht. Also so ein 50-50-Versuch, sondern wir versuchen schon, die Versuche so zu wählen, dass die alle machbar sind. Und das Ding, wenn man sich das Training von Isa, also das Banktraining von Isa anschaut, würde man nicht sagen, okay, auf dem Wettkampf gehe ich auf 110 im Dritten, sondern würde sagen, okay, wir gehen im Wettkampf allerhöchstens auf 107,5 im Dritten, weil die, wir haben die sehr oft in der Vorbereitung gedrückt, auch schon jetzt über mehrere Monate und die sind nicht besser geworden. Also es ist viel Volumenarbeit, hat da stattgefunden, viel Technikarbeit und so, aber jedes Mal, wenn es an die 107 ging oder mehr, haben die sich entweder sehr, sehr schwer bewegt oder gar nicht. So, das heißt, meine Idee wäre, okay, vielleicht schauen wir, dass wir jetzt wieder 107 anpeilen auf der Bank im Wettkampf. So würde ich jetzt bei normalen, normalsterblichen Menschen sagen. Aber jetzt kurze, wie nennt man das? Clapback? Ich weiß es nicht. Zur DM dieses Jahr, da war ja die Trainingssituation relativ ähnlich. Also es war schon sehr viel hochintensives Training auf der Bank. Und da sind wir hin und haben gemerkt, okay, in diesem Flight, in der Gruppe, der Kampfrichter, der ist nicht so ein Gönner auf jeden Fall. Also der hat halt immer irgendwie wirklich ungelogen 2-Count-Pause auf der Brust gegeben. Und da dachte ich mir so, weiß ich nicht, wo wir jetzt rauskommen. Sind mit 100 Reihen, glaube ich. Mhm. Genau, sind 100 Reihen, die haben sich sehr gut bewegt. 105 haben sich sehr gut bewegt, habe ich mir gedacht. Okay, das war eine Two-Count-Bench. Two-Count haben wir jetzt vielleicht so ein bisschen was mal über 100 gedrückt, aber mehr auch nicht. Was mache ich jetzt? Habe halt auf 107,5 gemeldet, die waren genauso leicht wie 105. Hätte man halt auch locker 110 nehmen können. Und das hat mir halt gezeigt und auch die Wettkämpfe davor, dass die Bank auf dem Wettkampf wirklich immer besser ist. Und wir wissen nicht genau warum, ob es ein Kopfding ist, ob es ein Equipment-Ding ist. Also, we don't know. Also ich weiß es nicht. Und das wird jetzt meine Aufgabe sein, in der Offseason das herauszufinden, wie man halt auch die Bank im Training ein bisschen konstanter kriegen kann, also auch leistungsfähiger. Ja, Maxi, was willst du dazu sagen? Vielleicht hast du ja eine Idee.
Ja, da sprechen wir natürlich nach der Folge nochmal. Aber ja, dann scheint ja der Tape immer gut zu funktionieren und das sind ja dann Erfahrungswerte, die man, genau dafür macht man ja die anderen Wettkämpfe, damit man das halt mitnehmen kann in die nächste Prep. Ich hätte auch gedacht, dass 112 drin gewesen wären, dass ihr die auch vielleicht auflegt. Hab mir aber dann auch nach eurem Deadlift-Versuch, wir können das ja gleich mal dann abschließen mit dem Deadlift-Versuch, gesagt, ihr habt das schon in der Regel richtig einfach gemacht, weil selbst wenn ihr überall nochmal die 2,5 Kilo rausgeholt hättet, wäre es dann die Wahrscheinlichkeit viel höher gewesen, dass bei einem Lift die 2,5 Kilo zu viel gewesen wären und das Ganze total dann halt runtergedroppt ist. Und du kannst ja dann gleich mal weiter ausführen, wie es dann beim Deadliften weiterging.
Ja, genau. Darf ich jetzt schon ein bisschen ausholen?
Du darfst alles okay. machen, was du möchtest.
Ich weiß ja nicht, was da so viele Fragen alles, kommen.
Also, wir stehen da drüben.
Ich hatte ja in der Prep so ein bisschen Rückenprobleme und um gleich mal den Spoiler vorwegzunehmen, ich habe in meinem letzten Training, meinem letzten schweren Training, das war der Samstag vorm Wettkampf, schön gebeugt, 107,5 auf der Bank gefailt, so viel zum Thema. Und dann bin ich ans Heben gegangen und sollte an dem Tag nochmal 200 heben. Hatte in der Woche aber auch schon 200.
2,5.
Nicht gehoben. Naja, jedenfalls habe ich dann mich aufgewärmt und habe da schon ab 150 Kilo die Stange nicht mehr vom Boden heben können, weil ich solche Schmerzen im Rücken hatte. Das heißt, ich bin in das Heben reingegangen zum Wettkampf mit dem Gedanken, okay, ich muss jetzt hier irgendwie einen Lift reinbekommen, damit ich mein Total habe, damit ich meine PRs mitnehmen darf und dann müssen wir weiterschauen. Dann habe ich im Warm-up 120 einmal liegen lassen, habe mich dann noch mit dem Physio abgesprochen und habe dann
dickes Shoutout an der Stelle an Moritz Pecher, den werden wir hoffentlich auch nochmal hier in eine Folge holen.
Der hat mich echt gerettet, also wirklich, ich glaube, ohne den hätte ich da gar nichts abliefern können. Ja, jedenfalls sind wir dann zum Kreuzheben raus, haben den Open dann noch ein bisschen runtergemeldet auf 192,5, weil der Last Warm-Up auch nicht wirklich geil war. Dann bin ich im zweiten auf 200. Die waren schon gut schwer und dann ging es eigentlich auf 207,5, weil ich noch im Platzierungskampf mit einer Niederländerin war. Die hat dann aber runtergemeldet auf 205 und deswegen haben wir 205 im dritten gehoben. Und meiner Meinung nach war das eine API-6 mit einem Slight Misgroove. Ich weiß nicht, wie das die anderen so gesehen haben. Also Pascal meinte in seinem Twitch-Livestream war es, glaube ich, es wäre eine 10,5 gewesen. Das würde ich jetzt anzweifeln.
Ich sag da nichts zu. Also ich fand, die Versuchsauswahl war letztendlich perfekt.
Ja, die war auch perfekt. Ne? So ein letzter Deadlift, der kann halt auch schwer sein. Danach ist ja vorbei. Da kann man ruhig ordentlich grinden. Ja, die Rückenschmerzproblematik hat uns wirklich krass Kopfzerbrechen bereitet. Ich weiß nicht, ob ich es hier in der Folge schon mal angesprochen habe, irgendwann vor ein paar Wochen. Es war auf jeden Fall ein sehr präsentes Thema und hat mich, also uns und mich, schon vor einige Herausforderungen gestellt, weil ich nicht so richtig wusste, wie gehe ich jetzt damit um. Also ja, gamble ich einfach drauf, dass jetzt wenigstens noch ein paar Lifts reinkommen, ein bisschen Exposure da bleibt oder nehmen wir das komplett raus. Und wie wir auch vor ein paar Wochen schon besprochen haben, wie bei Taylor Atwood, so ein bisschen lief das dann ab, war dann immer die Frage, okay, machen wir weiter? Also geben wir weiter Gas und versuchen das irgendwie durchzuziehen und der Call war halt immer, ja, wir machen das. Und dann haben wir halt versucht, im Rahmen der Schmerzmöglichkeiten möglichst zu beladen und ja, also 205 ist unter den Bedingungen, also es sind 2,5 Kilo unter All-Time-PR, also sowohl Training als auch Wettkampf zusammengerechnet, ist ja noch nie mehr als 207,5 vom Boden gegangen und dafür, also für die gesundheitlichen Umstände, sind 205 großartig. Ja, kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Isa, vielleicht kannst du das jetzt nochmal zusammenfassen. Wir hatten ja auch einige Fragen bekommen, die wir teilweise schon abgehandelt haben. Da können wir vielleicht auch mehrere unterkriegen. Also letztendlich, was waren dann die schwersten Gewichte, die ihr im Training, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, bewegt habt? Und wie liefen denn dann so die letzten Einheiten? Also ihr hattet ja dann deutliche Rückschläge. Wie bist du dann damit umgegangen, als auf einmal jetzt Leistungen, die eigentlich hätten drin sein müssen, nicht mehr gingen und dann halt die Schmerzen von Training zu Training dazu kamen?
Ja, also ich habe im Training 182,5 am letzten Samstag gebeugt, also 3 Tage vor Wettkampf. Ich habe, wie gesagt, 4 Tage? Okay, 4 Tage vor Wettkampf. Ich habe die 107,5 im Training mehrfach gedrückt und habe dann am Ende maximal 197,5 vom Boden gehoben, aber auch 4 Wochen out oder so. Also naja, ich habe wirklich meine letzten schweren Einheiten nicht mehr schwer heben können. Und es war natürlich schon hart. Also im Laufe so einer Prep entwickelt man ja so Gedanken von Gewichten, die man gern bewegen möchte. Und ich wusste, dass ich nicht ganz vorne mitspielen kann. Das war mir von Anfang an klar. Aber trotzdem hat man ja eigene Ziele, die man erreichen möchte. Und gerade das Heben lief halt extrem gut. Und da haben schon so Zahlen in meinem Kopf geschwebt. Und auch die Beuge so. Und die Schmerzen wurden halt von Mal zu Mal schlimmer. Also es ging halt los, dass ich beim Beugen Schmerzen hatte. Dann haben die sich langsam auch aufs Heben ausgewirkt. Und dann irgendwann habe ich es einfach auch beim Bankdrücken gemerkt. Und ich muss ehrlich zugeben, nach dem Samstagstraining, also wo dann wirklich das Gewicht sich nicht mehr vom Boden bewegt hat und ich absolut keine Spannung mehr aufbringen konnte, war ich schon an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, will ich jetzt da wirklich hinfahren? Will ich mich da jetzt wirklich blamieren und will da irgendwas präsentieren, was eigentlich nicht dem entspricht, was ich gerne zeigen möchte? Und Falk war tatsächlich dann so der meinte, ja, das wird alles, so, es wird alles gut, du kriegst es hin, so, es wird gut. Und ich war, bisher hat Falk immer irgendwie recht behalten. Und ich dachte mir einfach so, okay, er muss auch diesmal recht behalten. So, ich habe jetzt irgendwie keine Wahl. Alle bauen irgendwie auf mich. Also ich meine, es ist halt einfach eine krasse Ehre, dass man vom deutschen Kader gestellt wird, zu einer WM zu fahren. So, es ist halt nicht selbstverständlich, überhaupt da reinzukommen, gestellt zu werden. Es ist ultra krass. Und ich wusste auch, okay, ich möchte auch für den Verband da einfach was Cooles abliefern. Ja. Und dann musste ich da einfach durch. Und dann wurde es auch am nächsten Tag, glaube ich, dann schon besser, dass ich dann ein bisschen besser wieder eingestellt war. Dann waren wir einkaufen, haben den ganzen Wettkampf vorbereitet. Und dann, sobald wir in unserem Airbnb in Litauen waren, war ich dann auch echt so, okay, wir ziehen das durch und es wird gut. Und ich gebe mein Bestes und mehr kann ich sowieso nicht geben. Genau.
Also erstmal akzeptiert, gesagt, wir schauen, was passiert, und dann hast du dich aber vor dem Wettkampf wieder ein bisschen besser gefühlt und dann anscheinend auch mit dem Moritz, der hat dir anscheinend nochmal gut geholfen.
Extrem. Also ich wusste dann halt, dass wir diesmal einen Physio dabei haben. Das war bei den Juniorenwettkämpfen nicht so.
Gleich mal reserviert und Handtuch drauf geworfen auf den Physio.
Tatsächlich, so ungefähr. Wir sind dann Max Eisinger, also der mein zugeteilter Disziplincoach, hat eine Gruppe gemacht mit allen, die mitgefahren sind. Und dann habe ich da gesehen, Herr Moritz Pecher, hey, das ist doch der Physio. Habe ich Helena geschrieben, so, ey Helena, sag mal, Moritz, ist der wirklich dabei? Und der ist doch Physio. Und sie so, ja, ja. Und ich so, denkst du, da kann ich einen Termin machen? Und sie so, ja, voll, ich habe da auch schon überlegt. Und naja, jedenfalls habe ich ihm dann geschrieben, habe meine Probleme geschildert. Und dann meinte er so, ja, wir schauen mal, wir kommen auch erst morgen an und dann gucken wir mal. Und dann, ja, haben wir uns dann getroffen, haben eine kurze Anamnese gemacht und dann haben wir dann wirklich in diesem Hotelzimmer, weil er auch keine Behandlungsliege mit hat, dann so ein paar Übungen gemacht und so ein paar Tests ausprobiert und ja, haben dann in meinem Warm-up ein paar Veränderungen durchgeführt und ja, also wie gesagt, Props da auf jeden Fall an ihn und an die Ibuprofen-Tabletten.
Ich würde eben sagen, wie viel glaubst du war davon hilfreiche Veränderungen, die er an dir wirklich bewirkt hat, physisch, und wie viel war einfach für den Kopf wichtig?
Uff. Boah, wahrscheinlich sogar 60% Kopf, 40% wirklich Hilfe am Ende. Also ich saß dann zum Heben da, wie gesagt, ich habe mein Warm-up ja auch da nochmal einliegen lassen im Wettkampf, und ich saß dann da auf meinem Stuhl mit meinen Kopfhörern, und Moritz Aufgabe war es, sowohl auf meinen Rücken zu achten, als auch darauf zu achten, dass ich genügend süße Gummibärchen esse. und er immer so, Gummibärchen, Gummibärchen. Und ich dann irgendwann so zu ihm, Moritz, mir kann jetzt wirklich nichts passieren. Es kann nichts kaputt gehen, richtig? Und er guckt mich so an, er so, es kann nichts kaputt gehen. Es ist alles gut. Es kann nichts kaputt gehen. Und ich glaube, das war das, was ich...
Solange du genug Gummibärchen isst.
Solange du genug Gummibärchen isst. Und ich glaube, das war echt das, was ich so brauchte nochmal. Dieses, okay, er hat sich das angeschaut. Er kann mir mit Sicherheit sagen, dass ich jetzt nicht, dass meine Bandscheibe nicht nach hinten rausfliegt im nächsten Hebeversuch. Ja. Und aber ich denke auch, gerade die Warm-Up-Übungen habe ich jetzt auch allgemein jetzt in mein Training etabliert oder eingebaut. Und ich denke, das wird mir auf jeden Fall langfristig auch sehr, sehr helfen. Wir haben aber auch besprochen, dass wir uns jetzt in der Off-Season austauschen und da so ein bisschen im Kontakt bleiben. Und ich denke, das ist auch super wertvoll, da einfach jemanden an der Hand zu haben, der noch ein bisschen mehr Ahnung hat als wir jetzt vielleicht.
Und wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder keinen Zugriff habt, dann wisst ihr einfach vor den schweren Einheiten so viel Gummibärchen essen, wie ihr könnt. Und dann
da haben wir jetzt das Secret Knowledge gedroppt.
Getroppt.
Ja, man muss halt auch sagen, das deutsche Team war wirklich gespickt von Rückenverletzungen. Ne? Helena hatte Rückenprobleme.
Jacqueline hatte Rückenprobleme.
Jona ist dann wegen Rückenproblemen auch nicht angetreten, schlussendlich. Und ja, also zaubern kann Moritz offensichtlich nicht, aber so das in einem Rahmen halten, dass wenigstens ein paar noch mit Schmerzen antreten können und trotzdem sehr gut, also Helena hat ja auch sehr gut abgeliefert, das muss man ja auch noch festhalten. Die haben wir jetzt natürlich nicht hier, aber war ja trotzdem auch ein bombastischer Wettkampf. Trotz, dass sie wahrscheinlich ähnlich vorbelastet war wie du.
Es ist so witzig, also Helena und ich, wir sind halt immer so ein bisschen im Austausch, ne? Und wir haben schon beide festgestellt, dass unser Heben so ein bisschen inkonstant ist, ne? Dann bleiben halt mal 160 am Boden liegen, obwohl man schon wesentlich mehr gehoben hat. Und das ist immer sehr schön. Und dann habe ich ihr halt geschrieben, boah, Helena, ich habe Rückenschmerzen. Und Helena so, oh nein, ah, gute Besserung, blablabla. Wirklich, ich glaube, gefühlt 3 Tage später schrieb Helena mir, oh, ich habe Rückenschmerzen, ich muss heute mein Training abbrechen. Und dann haben wir so ein bisschen geschrieben und dann haben wir festgestellt, ah, wir haben beide im unteren Rückenschmerzen, wir haben beide auf der rechten Seite Rückenschmerzen. Rechts, links? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wirklich.
Auf der gleichen Seite
auf jeden Fall. Auf der gleichen Seite Rückenschmerzen. Wunderbar. Ja, beugen geht nicht, heben, Spannung aufbauen geht auch nicht. Und ja, Moritz meinte dann auch so, ja super, dann habe ich hier also 2-mal das Gleiche eigentlich. aber ihr war das Coole, sie hat in ihrem letzten Beugeversuch war es dann, glaube ich, meinte sie so, da habe ich es knacken gehört und dachte mir so, fuck, jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht mehr wehtut. Und dann kam sie so nach dem letzten Heben so zu mir, oh, weißt du, ich hatte beim Heben überhaupt keine Schmerzen mehr, es ist alles super. Und dann war ich echt kurzzeitig so, okay, Helena und ich, wir sind so ähnlich, vielleicht wird es bei mir einfach genauso. War leider nicht so, aber die Hoffnung war da auf jeden Fall.
Da habe ich gleich mal eine Frage an Falk. Also als du Isa gesagt hast, das wird auf jeden Fall, wie viel war da kalkulierte Lüge dabei und wie viel war aufrichtige Hoffnung? Und hattest du Moritz eigentlich auch für eine Massage gebucht und deswegen konnte er sich dann den anderen Athleten nicht widmen?
Nackte Massage.
Also ich privat habe mit Moritz dann natürlich...
Komplett splitternackt. Moritz, ich, kannst du mal, ich habe hier noch mal.
Meine Leiste.
Irgendwie im Rektalbereich ist alles ein bisschen verspannt. Nee, also es,
du musst auch tief reingehen.
Der hat sich ja ziemlich ausgiebig tatsächlich um die anderen gekümmert. Also mit Helena und Jacqueline hatte der ja schon Sitzungen noch ein gutes Stück, bevor wir da waren. Oder Isa da war.
Also ein Tag vorher, ein gutes Stück ist ein bisschen übertrieben.
Naja, also, es gab quasi eine Zeitspanne von 24 Stunden, in denen wir da hätten sein können. Und in den 24 Stunden waren Helena und Jacqueline schon beide vorher da. So, aber
hast du selbstlos deine Massage aufgegeben also?
Ich habe es dann abgetreten an die beiden.
Das
ja.
Herrlich.
Ja, das muss man halt auch so großmütig dann auch mal sein.
Deswegen ist Falk auch dann nicht in der 83er gestartet, ja, weil einfach dann das nicht ging.
Stimmt, ja.
Hat er keine Zeit mehr für den Weightcut.
ja, was war die andere Frage? Achso, es war beides ein bisschen auf jeden Fall. Ne? Ich denke mir dann so, okay, ja, wir haben jetzt hier ein Problem offensichtlich und ich kann es gerade nicht wegarbeiten. So. Also mit Programming und Technik-Cues und so geht es offensichtlich nicht weg. Das heißt, wir kriegen die Schmerzen jetzt nicht unter Kontrolle. Ergo müssen wir mit den Schmerzen arbeiten und leben. So. Und ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Deshalb ist so meine Hoffnung und die kalkulierte Lüge, wie du es jetzt genannt hast, schon auch ein präsenter Anteil davon gewesen. Aber, und das ist halt ähnlich wie bei der Bankgeschichte, die ich vorhin erwähnt habe, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wenn du Isa in einen Wettkampf-Warm-up packst und dann auf eine Plattform schickst, dass das schon irgendwie einfach funktioniert. Also irgendwie funktioniert es halt immer. So. Also, wenn man sich das anguckt, du hast auf deiner ersten DM 195 gehoben im dritten, glaube ich, oder 190 oder sowas.
190, ja.
So. Das hätte, rein rechnerisch hätte das nicht funktionieren können. So, das hätte nicht da sein dürfen. Es war aber da. Ja, so. Also, es scheint schon irgendwie eine Art Miracle Switch in Isas Kopf zu geben oder in Isas Körper zu geben, der halt so funktioniert, dass, wenn es auf den Wettkampf geht, dass es dann halt einfach klappt. So. Und darauf habe ich mich dann halt auch einfach ein Stück weit verlassen, dass das dann in dem Moment auch funktioniert, und es hat ja funktioniert. Deshalb.
Dann kann es ja sein, ne? Der Taper funktioniert gut, du profitierst einfach von der Wettkampfsituation, oder du gibst dir einfach im Training keine Mühe. Ne? Also eins von den
zwei. Das wäre
also
halt das andere Ding, ne? Das habe ich auch schon in Erwägung gezogen, aber naja, besprechen wir an einem anderen Punkt.
Da können wir auch gleich mal drauf eingehen. Mich würde mal so ein bisschen die Vorbereitung, also jetzt vielleicht die direkte, war ja dann schon ein bisschen geplagt von Rückenschmerzen, aber die Leistung, da muss ja erstmal das Fundament geschaffen werden, dass die irgendwann da ist. Was hat denn die Vorbereitung von anderen unterschieden? Woran habt ihr gearbeitet? Und was würdet ihr vielleicht dann bei der nächsten Prep anders machen?
Also was wir auf jeden Fall anders machen würden, wäre mein Staatsexamen vielleicht einfach nicht in die WM-Prep zu legen. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, halt einfach, der auch die Rückenschmerzen einfach mit ausgelöst hat. Einfach regenerative Kapazitäten waren einfach nicht in dem Maße da, wie sie sonst da waren. Also ich habe halt, keine Ahnung, 6 Stunden am Tag gelernt. Und ich glaube, das Lernen ist gar nicht das große Problem. Das große Problem ist, dass ich einfach gesessen habe und mir jeden Tag darüber Gedanken gemacht habe, ob ich überhaupt was auch verstanden habe von dem, was ich gelernt habe. Das heißt, meine Gedanken haben durchgehend um Examen rotiert. Und dann in diesen Strudel kamen dann noch Gedanken zur WM mit rein, und das war einfach ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Genau, was ein riesengroßer Vorteil war, also ich bin ja im Ernährungscoaching bei Jen Harrington, und das, also läuft sowieso super, aber wir haben diesmal auch höhere Kalorien gehabt, und das hat mir irgendwie auch wieder im Kopf ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ja, sonst, was haben wir geändert? Wir haben noch eine vierte Beugeeinheit mit reingenommen. Das war sehr, sehr gut. Wir haben vor der DM angefangen, an meiner Beuge intensiv zu arbeiten, und haben die aus ich beuge Tempo zu ich beuge einfach mal ein bisschen dynamischer verändert. Das ist dann zum Ende leider wieder ein bisschen rückläufig gewesen, einfach weil ich mich aufgrund der Rückenschmerzen nicht mehr wirklich dynamisch in die Beuge habe reinfallen lassen können. Ja, sonst stehst du hinter dem Coaching, ich mach's nur.
Ja, also.
Habt ihr weiterhin dreimal gehoben oder habt ihr das jetzt wieder reduziert gehabt?
Ja, also das gesamte Volumen und Intensität war sehr hoch. Und da habe ich mich auch mit Max Eisinger nochmal drüber besprochen im Nachhinein, und es war so, okay, wir sind beide eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass Isa so im Verhältnis zum normalsterblichen Menschen einfach wirklich stark erhöhte regenerative Kapazitäten hat. Also das ist natürlich, das haben wir auch schon so ein bisschen auf einer wissenschaftlicheren Ebene hier im Podcast besprochen. Sie kann einfach wesentlich mehr Volumen in höheren Intensitätsbereichen tolerieren, was ihr trainingstechnisch und fortschrittstechnisch einen massiven Vorteil gegenüber so ziemlich allen anderen Menschen auf der Welt bringt. Ja, also man muss es halt so sagen, ne? Die Leute, die jetzt auf eine WM fahren, die sind die, also sowohl mental, aber auch die genetische Ausnahme. Ja, also wenn man sich, ich kann mir vorstellen, dass die Mädels, die da die Top 3 belegt haben, mit einem ähnlichen Volumen und einer ähnlichen Intensität rangegangen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da so Big Boy-mäßig einmal die Woche gebeugt haben und einmal die Woche gehoben und vielleicht 2, 3, 4 Mal gebencht und das war's. Sondern da.
Zur Vollständigkeit, wie oft habt ihr Bankdrücken gemacht?
4 Mal. Und auch sehr.
Das ist ja dann relativ wenig im Vergleich.
Das ist also relativ wenig. Man hätte jetzt so Agatha Schiedko-mäßig noch einfach Bankdrücktage einbauen können. Also wirklich so, okay, du gehst jetzt ins Gym und machst nur Bankdrücken.
Die Idee gab's auch.
Also die Idee war da, haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Es kann sein, dass das in der nächsten oder irgendwann jetzt in der nächsten Zeit passiert. Kann ich jetzt aber noch nicht genau sagen. Aber ja, so der Unterschied zu den letzten Preps war eigentlich nicht groß. Also wir fahren ja, wie gesagt, auch beide oder alle drei eigentlich den Ansatz schon auch relativ nah am Wettkampf noch möglichst schwer zu trainieren und nicht zu krass zu tapern, also nicht zu viel Zeit in zu wenig oder gar keiner Last zu verbringen, und denken, ja, okay, wenn wir jetzt einen SPD-Tag haben, der in der Woche sehr gut funktioniert, dann sollte man jetzt die Vorzeichen für einen Wettkampf nicht unbedingt stark ändern. Klar, ein bisschen mehr Raum für Regeneration schaffen, wie wir lassen jetzt noch ein paar Back-Off-Sets vielleicht weg oder lassen noch Hypertrophie-Übungen weg und so. Die werden einem ja dann in der letzten Woche tatsächlich nicht mehr viel bringen. Auf sowas kann man dann im Zweifelsfall schon verzichten, aber trotzdem, oder halt, wie gesagt, dann einen Tag mehr Pause. Aber sonst würde ich halt immer versuchen, die Vorzeichen möglichst gleich zu halten. Ja.
Man sieht es ja auch bei anderen Liftern, dass die mitunter im Training krasse Leistungen bringen, die sie dann überhaupt nicht auf die Plattform bringen. Also das war ja auch bei den Worlds richtig oft zu beobachten. Und da kann man eigentlich sehr zufrieden sein, wenn man das so konvertieren kann. Ich würde auch noch zu dem Thema sagen, ja gut, dass ihr viermal Bank geblieben seid, macht ja total Sinn, weil es hat ja funktioniert, ne? Es gibt zwar Verbesserungspotenzial, aber dann irgendwie kurz vor der Prep noch versuchen, was zu optimieren mit der Chance, dass man was verschlechtern könnte, ist dann ja auch immer so ein bisschen gegambelt. Und man hat es ja auch bei den anderen Lifts gesehen, wo die Frequenz erhöht habt oder dann halt entsprechend Deadlift gleichgelassen habt, Squat erhöht. Das ist ja dasselbe, was Hendrik sagt. Man muss dann irgendwann Risiken eingehen, die man eigentlich nicht eingehen will, um kurzfristig halt Leistungssprünge zu erzwingen. Und spielt ja damit den Feuer, was man dann auch gesehen hat, ne? Also es war ja bei euch wirklich eine Drahtseilakt, die Leistung zu konservieren, die man dadurch erlangt, aber gleichzeitig den Körper nicht vor die Hunde gehen zu lassen und das alles quasi ja gegen die Wand zu fahren. Und ja, wir hatten ja schon danach nochmal gesprochen. Ich war dann, also am glücklichsten, ich war natürlich beeindruckt von der Leistung, hat mich gefreut, aber am glücklichsten war wirklich, dass Isa sich nicht irgendwie verletzt hatte und das alles überstanden hatte und jetzt hoffentlich auch wieder auf dem Weg der Besserung ist. Isa, wolltest du noch was dazu sagen, bevor ich hier was anderes anfange?
Ich wollte eigentlich nur auf das eingehen, was du meintest mit dem, dass du man bei vielen LifterInnen auch teilweise sieht, dass die im Training wesentlich mehr bewegen als am Ende auf dem Wettkampf. Und ich finde, das ist irgendwie auch so ein Punkt, wo man sich irgendwie auch selbst so ein bisschen distanzieren muss, weil ich auch jemand bin, die sich halt gern solche Videos anguckt und sich dann denkt, oh fuck, die Person XY hat irgendwie schon 190, keine Ahnung, auf 5er gebeugt oder auf 6er gebeugt. Fuck, das habe ich noch nicht einmal überhaupt in meinem Leben gebeugt. Und dann kommt im Wettkampf auch gar nicht so krass viel mehr am Ende rum. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so eine Sache, wo man sich halt mental in so einer Wettkampfvorbereitung echt ein bisschen distanzieren muss, woran ich auch noch echt arbeiten muss. aber ja, das fiel mir nur gerade ein, als du das meintest mit den Videos. Genau, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen.
Nee, deswegen auch nochmal großes Lob an Falk, dass man auf so einem Leistungsniveau schafft, die Leistung dann auch auf den Wettkampf zu bringen oder sogar mehr Leistung, dass du das mit der Planung geschafft hast. Und was ich vorhin nochmal erwähnen wollte zum Thema, dass Isa mehr Volumen ab kann. Das klingt jetzt immer so ein bisschen wie ein Cheatcode. Ah ja, okay, die kann mehr ab, die wird jetzt automatisch stärker. Man darf aber nicht vergessen, wenn man, weiß ich nicht, 3 superschwere Singles nacheinander beugen kann oder extrem schwere Backoffs nacheinander, dann muss man die halt trotzdem machen. Und die fühlen sich dann wahrscheinlich auch nicht leichter an. Und ich weiß auch, was es für eine Überwindung sein kann, sich dann da jedes Mal hinzustellen und sich durchzuquälen. Also ja, nur weil manche Leute das vielleicht könnten, ist das immer eine Frage, ob sie es dann auch durchziehen würden. Da würde ich auch nochmal Falk fragen, was würdest du sagen, unterscheidet so Isas Mentalität? Ich meine, vom Trainingsplan haben wir ja schon ein bisschen geredet, wie das aussieht im Vergleich zu anderen, dass sie das vielleicht gar nicht abkönnten, die Anzahl von Volumen und vor allen Dingen hohe Frequenz an schweren Belastungen. Was macht denn so Isas Mentalität aus und wie die ins Training geht von anderen Trainierenden?
Ja, das kann man tatsächlich ziemlich direkt vergleichen in meinem Coaching-Team, würde ich sagen. Weil, ohne da jetzt irgendwie größer drauf eingehen zu wollen, auch Leute so schon unter dem, mehr oder weniger, ob man es jetzt so nennen kann oder nicht, weiß ich nicht, aber unter dem Druck zusammengebrochen sind und gesagt haben, okay, ich habe hier keinen Spaß mehr am Powerlifting generell, ich habe hier Schmerzen. So, also diesen Anspruch an sich selbst einfach nicht mehr gewachsen waren. Und das ist, also ich würde sagen, ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber Isa hat halt schon so Versagensängste. Und die sind mittlerweile schon deutlich besser als jetzt zum Beispiel im letzten Jahr oder im Jahr davor. Aber die treten halt schon manchmal auf. Und ich denke, das geht allen Menschen auf der Welt so, dass wenn man irgendwas hat, wo ein gewisser Anspruch, eine gewisse Erwartungshaltung dahinter steht, man sich denkt, oder dass sich so Ängste entwickeln, zu versagen und irgendwie diesen Ansprüchen nicht gerecht zu werden oder nicht gerecht werden zu können. Und Isa nimmt das mittlerweile einfach bewusst wahr, kommuniziert das und dann können wir das besprechen und dann können wir es halt versuchen, so ein bisschen aus der Welt zu schaffen. Aber egal, wie die Haltung dazu ist, hält sie das zu keinem Zeitpunkt davon ab, im Training 110% zu geben und dahin zu gehen und unter allen Umständen, es ist egal, was ist, egal ob Schmerzen, egal ob PMS, das wollten wir eigentlich ja nochmal irgendwie ansprechen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ich die Zeit so anschaue. Egal, was kann da noch so sein? Kopfschmerzen, schlechten Tag gehabt, schlecht geschlafen, blablabla, es ist, oder schlecht gegessen, was jetzt nicht so vorgekommen ist, aber einfach rein theoretisch. Das spielt alles keine Rolle. So, es ist egal. Sie sieht, was auf dem Papier steht, beziehungsweise in der App, und macht das, was da passieren soll, nicht verhandelbar. Mit sich selbst. Also nicht mit mir, sondern mit sich selbst. Und zieht dann genau das durch und lässt dann halt Raum, das hinterher einfach nochmal zu evaluieren. So. Und wenn irgendwas nicht geklappt hat oder nicht so gut geklappt hat, wie es hätte klappen sollen oder irgendwas halt anders war, ist dann halt immer noch Platz dafür, das auszuwerten und zu besprechen und hinterher zu sagen, okay, das ist jetzt so und so passiert und daran hat es wahrscheinlich gelegen, das machen wir das nächste Mal besser, dann schauen wir, das, ob was anders ist oder ob es gleich bleibt und dann ist es möglicherweise was anderes. Also Raum für Deduktion.
Kannst du damit umgehen, mit dem Druck von außen?
Ich?
Und von innen vielleicht?
Ja, ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal zu dem Punkt, den Falk am Anfang angesprochen hat. Ich glaube, in den vergangenen Jahren habe ich mir ganz, ganz oft ganz, ganz viel Druck von außen gemacht und habe ganz, ganz oft das Gefühl gehabt, dass halt ganz viele Leute eine Erwartungshaltung an mich haben und ich diese Erwartungshaltung erfüllen muss. Und ich habe echt gemerkt, dass da ich große Fortschritte gemacht habe, dass dieses Gefühl besser geworden ist. Nach wie vor habe ich selbst eine extrem hohe Erwartungshaltung an mich. Also ich setze mir Ziele und will die halt auch wirklich erreichen. Also da führt dann auch kein Weg dran vorbei. So. Und das macht es auch manchmal ein bisschen schwierig und darauf wollte ich jetzt auch eingehen. Das klang jetzt bei Falk so, als würde ich das alles ziemlich gut handeln und dann würde das alles ziemlich gut machen und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Aber ich glaube, ich kann auch mit Gewissheit sagen, dass die Prep auch mental für uns beide nicht super einfach war, weil wenn ich halt gerade diese Erwartungshaltung, die ich habe, dann nicht erfüllen kann im Training, schwankt meine Stimmung auch extrem und dann kann halt auch mal so eine Trainingssession von alles ist super, ich bin super happy, alles ist toll zu ich ziehe die ganze Zeit über eine Fresse wechseln und das dauert dann.
Shoutout an Martin an der Stelle.
Ja, das kann einfach auch ein bisschen dauern, bis das dann sich wieder beruhigt hat, weil ich dann irgendwie auch selbst noch nicht wirklich damit umgehen kann, weil ich halt dann irgendwie diesen Anspruch habe, okay, also ich vertraue ganz, ganz stark darauf, dass die Werte, die Falk in meinem Plan schreibt, dass er die da nur reinschreibt, weil er weiß, dass ich die bewegen kann. Ich weiß, wie wir auch vorhin hatten bei der Wettkampfauswahl, bei der Versuchsauswahl, Falk würde mir nie irgendwas geben, wo er nicht darauf vertraut, dass ich das kann. Und so ist es auch im Training. Und wenn ich aber dann im Training ein Gewicht nicht bewegen kann, obwohl Falk das eigentlich predicted hat, dass es klappen muss oder klappen kann, dann bin ich so enttäuscht von mir selbst, dass wirklich Training mit mir weniger spaßig wird. Also ja, da vielen lieben Dank an alle, die im Gym, die das hier zufällig hören sollten, die das mit mir ausgehalten haben.
Zufällig, ihr habt es euch gefälligst anzuhören.
Die das mit mir ausgehalten haben, ich arbeite an mir.
Dann habe ich hier so eine kleine Kombi-Frage. Wir hatten ja auch Helena mal gefragt, wie viel ist eigentlich Talent und wie viel ist einfach harte Arbeit? Und das könnte ich vielleicht noch ein bisschen erweitern. Dann für Isa, was würdest du sagen, welchen Unterschied macht, dass du einen guten Coach hast oder einen Coach, dem du vertrauen kannst, deinem Nutritionist, deinen Trainingspartnern, dass du jetzt auch Falk dann direkt im Gym hast oder auch anderen Unterstützern? Wie groß war da der Einfluss, Zuspruch von Familie vielleicht oder anderen Leuten außerhalb von der direkten Bubble?
Das wäre ja eine richtig kleine Frage. ja, also ich, Ich denke, beides auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise. Also ich glaube, durch die lange Sporterfahrung in meinem Leben habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen Vorteil. Ich habe ja schon quasi immer Sport gemacht, aber auch so ein bisschen erblich bedingt. Also mein Papa hat auch einfach ultra krasse Beine. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Genau. Aber ich würde auch behaupten, dass ich schon ziemlich hart trainiere und ziemlich viel in den Sport investiere und da schon sehr committed bin. Gleichermaßen habe ich auch einfach ein unfassbar cooles Team hinter mir. Also einerseits Falk, der in seinen beiden Rollen, also sowohl als Trainer als auch als Freund, echt extrem viel aushalten muss. Ich würde sagen, ich bin eine ganz gute Trainee, aber manchmal auch ganz schön anstrengend und wie gesagt, sehr zielstrebig. Dazu ist es halt extrem cool, jemanden zu haben, der sich um die Ernährung kümmert, einfach weil man so viel Last abgeben kann. Also ich habe meinen allerersten Watercut ja selbst gemacht und habe mich so fertig gemacht, weil ich wirklich dachte, oh Gott, das wird niemals was werden. Und jetzt kann ich es halt alles abgeben, komplett meine Ernährung läuft über Jen und ich merke, wie mir das so viel Ruhe gibt und wie ich unfassbares Vertrauen einfach in ihre Expertise habe. Und ja, sehr witzig, sie hat mir einfach jeden Abend vorhergesagt, welches Gewicht ich am nächsten Morgen haben werde, und es hat halt einfach jeden Tag bestimmt. Also ja, ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass ich bei ihr bin. Genau, und sonst auf jeden Fall auch Family. Also meine Eltern waren jetzt immer abwechselnd bei den Wettkämpfen mit dabei und das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass sie da extra irgendwo hinfliegen und sie einfach die Zeit dafür nehmen, und das ist schon richtig, richtig schön. Auch wenn ich an dem Wettkampftag an sich gar nicht so ansprechbar bin, weil ich halt einfach mich um mich selbst so ein bisschen drehe, es ist trotzdem ein extrem cooles Gefühl zu wissen, dass die Familie irgendwie hinter einem steht und auch meine Großeltern, die halt dann sofort den Link haben wollen, und es ist richtig sweet. Also mein Opi, der hat halt ein iPhone und nichts anderes. Mein Opa ist, ich will es nicht lügen, 86. Und dann schaut er halt wirklich auf seinem iPhone diese 3 Stunden lang Wettkampf. Also er hängt sein iPhone ans Ladekabel, klickt dann auf diesen YouTube-Link, die blauen Buchstaben, sagt er immer. Die blauen Buchstaben klickt er dann an und dann schaut er sich 3 Stunden lang dieses Video an auf diesem unfassbar kleinen Bildschirm. Ja, das finde ich irgendwie schon.
Moment mal, blaue Buchstaben? Hat er dich gesehen? Nicht, dass er was anderes geöffnet hat. Du bist doch rot, dachte ich immer, aber.
Nein, wenn du einen Link verschickst, werden die Buchstaben schon blau.
Ach so, den Link, verstehe. Ich dachte, du meinst jetzt das App-Symbol.
Ach so, nee. Ja, also das ist irgendwie schon cool zu wissen. Und auch sonst, also ich, auch Freundinnen von mir, also vor allem eine Freundin, mit der ich mich auch gerade noch getroffen habe,
Shoutout.
Ja, das ist so sweet. Der hat mir dann auch so geschrieben, ey, man hat euch, also dann am Tag darauf, man hat euch auch immer im Publikum gesehen, und ich so zu ihr, andere Leute schauen sich das hier an, weil sie Lia sehen wollen und weil sie Carola Gara sehen wollen und deren Battle, und du schaust dir jetzt einfach nur an, um uns im Publikum zu sehen. So, das, ja, ist schon ganz sweet, da zu wissen, dass Leute einfach hinter einem stehen und einen unterstützen.
Du hast ja gesagt, das hat jetzt sehr viel abgenommen mit dem Nutrition oder mit der Nutritionista. Falk, Hilfe!
Ernährungscoachie.
Ja, Coachie
ist ein Trainee.
Aber wie lief denn dein Weightcut? Du meinst diesmal sehr entspannt, aber wahrscheinlich eher wegen Vertrauen, war aber schon trotzdem einiges an Arbeit.
Ja, jein. Also wir hatten ja zwischendurch noch die DM, also wir hatten ja die EM, dann war die DM und jetzt die WM. Und für die DM haben wir halt sowieso gesagt, ja, schauen wir mal, was wird, ne? Also,
was wird?
Wir haben einen relativ großen Watercut gemacht, weil wir halt einfach keine Diät einplanen wollten und einfach versuchen wollten, möglichst viel Progress über die Zeit mitnehmen zu können. Und dann bin ich in meine Diät sozusagen mit 66 Kilo reingegangen, und dann haben wir Diät gemacht bis auf, ich glaube, am Ende war es 64,8. Genau, und dann von da aus halt in den Watercut, oder 64,5, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau.
Ja, du warst eigentlich die ganze Zeit dann so zwischen 64,5 und 65.
Es war schon
so
sehr entspannt. Ja. Und dann haben wir halt auch Watercut, Waterload sehr entspannt. Maximal musste ich 6,4 Liter trinken, und an meinem Cut-Tag habe ich dann immer noch 3 Liter trinken dürfen. Das ist halt extrem cool. Und der Plan war auch, also die Waage war ja erst um 17 Uhr, der Wettkampf ging ja erst 19 Uhr los, und der Plan war von Anfang an.
Also hier war es 18 Uhr. Wäre natürlich auch wichtig insofern, weil wir ja quasi mit anderen Zeiten oder an andere Zeiten gewohnt sind und dann dahin sind und ein bisschen, also eine Stunde Zeitverschiebung hatten. Deshalb war das Landing dann ein bisschen versetzt.
Das stimmt, ja. Aber der Plan war halt, dass ich am Morgen was essen kann und das ging halt entspannt. Also ich bin morgens mit 63,1 aufgewacht, ungefähr 40 Minuten später war ich bei 62,85 und dann meinte sie auch so, okay, jetzt machst du dir was zum Frühstücken und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und dann habe ich den gesamten Tag über eigentlich immer wieder essen und trinken können, weil sie es halt immer wieder runterreguliert hat. Ja, was ich auf jeden Fall checken muss, ist, ob meine Waage zu schwer ist, weil ich auf meiner Waage, als wir losgefahren sind, ungefähr bei 62,6 oder so war und dann auf der Wettkampfwaage bei 62,25. Das ist halt schon ein kleiner Unterschied. Also ich war doch recht leicht bei der Einwaage am Ende.
Mhm. Dann mal abseits von deiner Performance, was hat euch denn so auf den Worlds am meisten beeindruckt von den ganzen Klassen?
Die 83er waren insane. Was ich am Ende mitbekommen habe, ich habe ja bloß die Deadlifts gesehen, den Rest war ich ja leider selbst beschäftigt, aber das war schon echt ein Fest.
Ja, also würde ich mich anschließen. Ich glaube, zum Anschauen waren die 93er, fand ich persönlich noch ein bisschen geiler. Also Gustav Hedlund, Brandon Petrie und Emil Krastev.
Das war echt spannend.
Das war wirklich, wirklich close und mein Reel hat sich dann mal wieder bestätigt, aber naja, lassen wir einfach mal so stehen. Aber in der 83er ist wahrscheinlich so der heftigste Moment geschehen, den es wahrscheinlich, also den ich auf jeden Fall und den auch viele andere, die dort waren, jemals in ihrem sportlichen Leben wahrnehmen durften. Alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch einfach nochmal den Livestream an, bis zu den letzten Deadlift-Versuchen und was da abging. Es war wirklich gestört. Ja, also ich brech's nochmal kurz runter. Russ war ja die ganze Zeit auf der 1, Russell Orhi war auch Favorit in der 83er und keiner hätte da gedacht, dass der irgendwie angreifbar ist.
Hat auch echt einen guten Wettkampf gemacht, also kann man überhaupt nicht
jetzt runterreden. Und er hat auch einen bombastischen Wettkampf gemacht, das genau, muss man halt auch so sagen. Jurens Kengamu, der Brite, hat auch einen sehr guten Wettkampf gemacht, ne? Ist auch 9 von 9 gegangen am Ende, im Gegensatz zu Russ. Und war dann halt ein bisschen hinterher immer, so ich glaube 10 Kilo oder so, jetzt nicht ultra weit weg, aber 10, 15 Kilo schon in Reichweite und hat dann halt sein, also ne, war dann halt so ein bisschen dahinter. Russ geht raus, kriegt seinen letzten Deadlift, hat er den gekriegt, hat er den nicht gekriegt, hat er den schon gekriegt, ne? Und dann hat Kengamu hochgemeldet, so dass er quasi auf 1 landet. Er ist dann auf 350 Kilo gegangen.
Und in diesem Moment, also wirklich, Russ hat gehoben, Party, alle haben sich gefreut, so weil man, es wird ja für jeden gefeiert. Das ist das Geile an Powerlifting, wirklich jeder feiert für jeden und jeder freut sich auch so. Und dann kommt diese Hochmeldung und
also
wirklich,
du siehst halt, wie auf dieser Tafel der Name, also bei dem Namen der Leiste von Kengamu, dann der letzte Deadlift nochmal so hochspringt. So, ne? Sieht man ja dann. Und alle haben das beobachtet und wir saßen auch direkt neben dem britischen Block und es waren wirklich viele EuropäerInnen im Publikum und die sind alle komplett steil gegangen. Die sind komplett ausgerastet. Kengamu kommt raus, der wird die ganze Zeit gefeiert. Also alle rasten aus. Die ganze Halle steht.
Alle trampeln auf dem Boden und so. Also wirklich, es war insane laut. Es war so krass. Das war schon ein Gänsehautmoment. Wirklich, man hat wirklich so gemerkt, quasi alle, die nicht zum US-amerikanischen Team in dem Moment gehört haben, waren auf seiner Seite. Also wirklich alle wollten, dass er das macht. Und es war unfassbar krass. Und dann steht er einfach da und hält seinen Finger auf seine Lippen, sodass alle leise werden sollen. Und das machen viele immer mal und dann wird es auch leiser. Und bei dem wurde es wirklich mucksmäuschenstill. Also du konntest wirklich eine Stecknadel fallen hören. Es war nichts mehr zu hören in dieser gesamten Halle. Und es war einfach nur insane. Und dann geht er an diese Hantel ran und fängt an zu ziehen und die Halle eskaliert einfach. Aber hat gar keine Zeit zu eskalieren, weil dieser Versuch einfach so fucking leicht war.
Der war halt noch at Luft. Das war wirklich pervers, ne? Also in dem Moment, in dem die Hantel den Boden verlässt und man sieht, okay, da bringt jetzt Effort in den Lift, alle rasten aus. Und das war, also man kann es wahrscheinlich im Livestream nicht so richtig nachvollziehen, wie das war. Es war wirklich brutal laut und es war extrem emotional und es war schon fast egal, wo du herkommst. Du hast dir einfach gewünscht, dass er den zieht und es war ja, brutal. Das war, glaube ich, der heftigste Moment.
Und das Sweeteste kam danach dann eigentlich erst raus. Also es wurden immer so Interviews gemacht, mit denen die halt gewonnen haben, ihre einzelnen Gewichtsklassen.
Das hatte ich auch gesehen.
Wurde er halt auch gefragt, so was denn der Grund war, warum er dann wollte, dass es leise ist. Und dann meinte er so, ja, na, sein Sohn war da und er wollte seinen Sohn hören. Und er konnte seinen Sohn halt nicht hören, als es so laut war. Und deswegen brauchte er die Stille, um seinen Sohn zu hören. Und er hat den Lift nur bewegen können, weil er seinen Sohn gehört hat. Und wirklich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich fange jetzt gleich schon wieder an mit heulen. Das war viel zu viel für mich.
Ja, das war echt krass. War wirklich heftig. Und es haben sich auch alle einfach
ich fand das auch sehr süß.
Gefreut. Wurscht.
Ja, yes. Sonst die 400 waren sick.
Stimmt. Sanchez Dillon aus Großbritannien hat die ersten 400 in der 105er gezogen. Das war auch stabil. Das war auch krass. Aber also wie gesagt, so vom aus der auch Coach- und Spectator-Perspektive sich einen Wettkampf anzugucken, waren die 93er, glaube ich, am geilsten.
Ich muss auch sagen, ich hätte jetzt keinen einzelnen Lift, der so mega rausgestochen hat. Also die 83er, der Moment war schon cool. Aber am geilsten war einfach, dass man gemerkt hat, das Leistungsniveau einfach so krass höher. Und wo früher du so Leute hattest wie ein Taylor Atwood, wo es dann hieß, Alter, wie kann der so weit rausstechen, haben irgendwie gefühlt alle Klassen aufgeholt und krass schockiert mit ihren Leistungen. Und das Zweite, dass die Stimmung einfach insane war. Das kam mega gut rüber. Du hast viel mehr gemerkt, dass dir die Leute brennen und mitfiebern. Und ich muss auch sagen, der Moment kam halt genauso rüber bei der 83er. Ich habe ja auch geguckt und ich weiß gar nicht, war man da schon? Nee, da waren wir nicht mit Kunde zusammen, aber du hast halt auch gespannt geguckt und mitgefiebert und dann schwenkt einfach nur, der Ryan hat ja dann auch immer geil kommentiert und Stimmung und so live mit ausgerastet und dann ist immer die Kamera so auf euch geswitcht und einfach der ganze Block an die Decke gesprungen. Das war schon immer richtig krass und dann hat man einfach da mitgefiebert. Ja, das fand ich am coolsten eigentlich, die Stimmung und das Powerlifting jetzt die Leute so mitzieht.
Das Coole war irgendwie auch, man hatte ja schon den einzelnen Gewichtsklassen-FavoritInnen und dachte sich auch so, okay, ja, die machen das so. Das ist klar, dass die das machen. Und es wurden so viele von denen einfach geschlagen. Also es hat so gezeigt, so, es geht wirklich, es kommt auf den Tag an. So, es kommt drauf an, wer an dem Tag das beste Gameplan hat, das sowieso. Und wer halt wirklich 9 von 9 gehen kann und es einfach raushaut. Also wirklich, ich weiß nicht, in wie vielen Gewichtsklassen andere Leute gewonnen haben, als man ursprünglich gedacht hätte, aber es war schon häufig.
Ich habe ja aus Gag einfach mal, weil ich so einen kurzen Überblick darüber haben wollte, wer wie coacht, also wie so die Coach-Verteilung ist. Sprich, ich habe ein Podium aufgeschrieben, habe dazu geschrieben, von wem die Leute gecoacht werden. Bei einigen weiß ich es immer noch nicht, da muss ich noch recherchieren. Und habe das angefangen mit, okay, von wem denke ich, dass sie die Klasse gewinnen? Und ich muss das jetzt so oft ändern im Nachhinein. Und das finde ich sehr angenehm, ja, also dass du da nicht hinkommst und denkst, okay, ja, die Person ist sowieso schon fest und hat das schon gewonnen, sondern okay, die werden entweder werden die richtig dahin gepusht und die müssen sich das richtig hart erarbeiten oder verlieren sie halt gegen irgendjemand anderen. Außer Agata Schiedko. Das muss man halt auch mal festhalten.
Was war denn jetzt mal neben dem ganzen Powerlifting-Event euer schönster Moment?
Also ich habe, glaube ich, 2 schönste Momente. Und zwar der erste war, als ich Helena dann das erste Mal gesehen habe, so nach längerer Zeit und wir oben im Trainingsbereich aufeinander zugerannt sind und uns umarmt haben und uns so gegenseitig so ein bisschen hochgehoben haben und dann ihr Freund meinte, also Julian, kennt ihr ja auch schon aus dem Podcast, Julian nur so meinte, Achtung, eure Rücken. Ja, das fand ich ziemlich witzig. Und mein zweiter Lieblingsmoment war, am letzten Tag war Falk schon beim Training und ich habe mich an so einen kleinen Steg gesetzt. Also man muss sich vorstellen, Druskininkai, da wo wir waren, da ist wirklich nichts. Da ist ein bisschen Start, ein bisschen Springbrunnen gedönt, sonst ist da eigentlich nur Wald und Wasser. Und ganz viele so, einfach so Stege, die ins Wasser reingehen. Und ich saß da auf so einem Steg und konnte einfach so mal richtig entspannen. Das war richtig toll. So, weil einfach nichts dort war, außer Wasser, so ein paar Fische und ich. Das war toll.
Falk. Ja. Also, boah, ich könnte es auch nicht so richtig pinpointen, aber ich glaube.
Ich glaube, Isa war mein Highlight.
So 2 oder 3, ich würd mal 3 machen. Einer war auf jeden Fall, als dann Isas Wettkampf so rum war und ich, also. Kurzer Einblick in mein Leben. Ich hatte über den Wettkampf quasi durchgängigen Puls von über 120. Also ich habe das auch mal abfotografiert dann von meiner Fitbit. Die hat halt konstant über 120, eher über 130 gemessen.
Ach, der entspannten Prep dann war das okay.
Ja, genau. Ne, ist natürlich super anstrengend und das geht mir halt bei jedem Wettkampf von Isa so, weil ich dann, ne, kann ja immer irgendwas passieren, so nicht, dass ich damit rechne, dass was passiert, aber ich wünsche mir dann halt auch, dass alles gut geht und wenn das dann vorbei ist und alles gut gegangen ist, was ja bisher auch immer der Fall war, bin ich dann halt einfach froh, wenn das geschafft ist. Dann auf jeden Fall die 83er-Geschichte, das war, also bin ich einfach unendlich froh, dass ich dabei war und das miterleben konnte. Und ich bin einfach sehr glücklich, dass wir immer wieder so neue, coole Leute kennenlernen. Also Moritz, der Physio, von dem wir gesprochen haben, also mega Dude. Wir haben dann am letzten Abend auch, waren wir auch nochmal essen zu viert mit Max Eisinger und wir beide und Moritz. Und es war ein richtig geiler Abend, es hat einfach richtig Spaß gemacht. Wir haben uns sehr unbefangen unterhalten miteinander und es ist mega, hat einfach, war einfach cool.
Es ist allgemein krass, also da auch einfach fettes Shoutout an alle BVDK-Coaches, die da immer mit am Start sind. Es sind so coole Typen, die wirklich auch menschlich echt gut drauf sind. Also es ist nicht nur, dass die echt Ahnung haben von dem, was sie da hinter der Plattform mit einem machen, sondern die sind einfach auch echt gut drauf und man kann mit denen echt eine gute Zeit haben. Genau, also so einen Abend zusammen macht schon Freude.
Was sind denn eure nächsten Ziele jetzt nach der Prep?
Ja, also jetzt ist erstmal ein bisschen Off-Season angesagt. Also für mich geht es jetzt erstmal nicht mehr auf die Plattform. Der nächste Wettkampf steht im März an. Die Europameisterschaft, genau, in Malaga. Ich freue mich schon. Und sonst, ja, Rücken auskurieren und ein bisschen stärker werden. Also die Siegerin in meiner Gewichtsklasse ist, wenn ich mich nicht recht irre, mit 552 Kilo total aufs Treppchen gestiegen. Da fehlt noch ein gutes Stück. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft da. Genau, und persönlich steht einfach jetzt erstmal mein Examen auf jeden Fall im Mittelpunkt. Also ich muss auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen lernen und ein bisschen vorankommen. Ja.
Ja, also ich habe jetzt nach der WM wieder Kapazitäten im Coaching freigemacht. Jetzt habe ich wieder einen Kopf dafür. Also die können wir hier jetzt mal kurz den Werbeblock einbauen. Ja, meldet euch bei uns. Wir haben Plätze frei, entweder bei Maxi Producer, Kona_DH oder Falk.incredible auf Instagram.
Kona.business oder wen jetzt?
Nee. Doch. genau, ich würde gerne wieder noch ein paar Kapazitäten ins Coaching reinstecken und mal gucken, was man so aus anderen Leuten rausholen kann. Ja, ansonsten bin ich froh, dass wir uns jetzt wirklich mal einer Offseason widmen können, nachdem wir jetzt 10 Monate
gepreppt
wie viel?
Haben.
5 Wettkämpfe gemacht haben. Es ist brutal und es ist wirklich irgendwie auch ein Wunder und für mich relativ unverständlich, dass wir in der Zeit 15 Kilo total rausholen konnten. Und ja, bin dann froh, dass wir jetzt hoffentlich noch ein bisschen mehr Leverage bekommen können, was das angeht.
Dann dürft ihr noch die letzten Q&A-Questions abarbeiten.
Weil ich anonym die Frage bekommen.
Nee, die war nicht anonym, aber ist nicht schlimm.
Ah, die war nicht? Von wem war die denn?
Das kann ich nicht
sagen. Jetzt bin ich auch gespannt.
Okay.
Also Isa, wie schafft man es, so einen geilen Freund zu haben?
Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also ich wurde ja damals im Equit von Falk angesprochen.
Verzweiflung.
Also ich wurde damals von Falk im Equit angesprochen. Also ich denke mal, dass Falk einfach mich so toll fand und deswegen hieraus eine Beziehung geworden ist. Nein, aber also jetzt hier mal ein bisschen unangenehm, aber wirklich fettes Danke an Falk. Ich habe vorhin schon gemeint, dass es nicht immer einfach ist, so eine Prep durchzuhalten, sowohl für Coaches als auch für Trainees. Das ist, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung. Und ich habe darüber auch mit Helena schon oft gesprochen, dass es nicht nur für einen selbst anstrengend ist, sondern dass es auch für die Menschen, die ganz nah an einem sind, extrem anstrengend ist. Und da Beziehungen zu leben und da Beziehungen auch auszuhalten in einer gewissen Art und Weise ist auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue hart, weil man halt nicht einfach sagen kann, ey komm, lass heute mal eine Date Night machen, lass heute mal irgendwo nice essen gehen, lass heute mal ins Kino gehen und einfach ein Kilo Popcorn leer machen. Lass heute mal irgendwie abends lange irgendwo hingehen, sondern es dreht sich halt im Grunde alles darum, dass ich meine Küchenwaage bei mir habe und jedes Gramm an Essen abwiege und dass ich meine 8,5 bis 9 Stunden Schlaf reinbekommen möchte und dass ich mein Training reinbekommen möchte. Und es ist halt, es ist sehr, sehr, sehr Powerlifting-zentriert, gerade in den letzten Wochen. Und ja, ich glaube, dafür braucht man so einen geilen Freund wie Falk, um das hinzukriegen. Und ich glaube, dafür ist auch die Offseason jetzt da, um mal so einfach mal ein bisschen Beziehung zu leben. Ja.
Ist ein Payback. Die letzte Frage kam tatsächlich anonym und ich werde es einfach mal kurz aus Aufklärungsgründen beantworten und versuche es natürlich so neutral wie möglich zu machen. Man sagt mir immer nach, dass ich zu sehr parteiisch wäre oder nicht neutral genug, aber da sehe ich das Problem eher bei den anderen. Egal. ich spreche ja immer davon, dass Isa die stärkste Powerlifterin, die stärkste deutsche Powerlifterin aller Zeiten ist. Und die Frage anonym kam. Die Frage anonym kam, was ist mit Denise Herber? Man könnte die Frage wahrscheinlich auch mehr oder weniger berechtigterweise nach Lea Schreiner stellen, aber würde ich bei Lea Schreiner schon eher verstehen als bei Denise Herber. Gehe ich aber gleich drauf ein. Ich spreche ja von Dots, ne? Wir haben ja im Powerlifting verschiedene Gewichtsklassen. Und es ist natürlich, wenn man sich jetzt nur absolutes Total anguckt, ein bisschen schwierig zu sagen, dass ein Mensch, der, also ich spreche jetzt einfach mal kurz von den Männern international, der 180 Kilo wiegt und 1100 Kilo total macht, jetzt unbedingt stärker ist als eine Person in der 74 Kilo Klasse, die, was hat Perk jetzt gemacht? 8,38,5 oder so, ne?
Ja, er hat auch schon mal mehr gemacht.
Ist es auch nicht. Ja, der hat auch schon mal mehr gemacht bei den USAPL oder so, aber das kommt ja nicht mit rüber. Es ist auch nicht so wichtig. Wer ist denn dann jetzt stärker, fragt man sich. Und dafür gibt es ja Einheiten, die das relativ berechnen. Und wir arbeiten da mit Dots, beziehungsweise die IPF arbeitet mit IPF-Points. Manchmal, es wird auch gern beides genommen. Und dadurch, dass man jetzt eine 63er-Athletin nicht mit einer 84er-Athletin vergleichen kann, nur im absoluten Total, gehen wir da auf die Dots und nach Dots ist Isa mit einem stabilen Abstand die stärkste deutsche Athletin. Und jetzt die Frage nach Denise Herber. Wir sprechen von Raw Powerlifting. So, Raw Tested Powerlifting vor allem auch. Und da ist der Verband, der die Maßstäbe vorgibt, die IPF. Und in Deutschland ist der Verband, der nach IPF-Regelstandards arbeitet, der BVDK. Und folglich sprechen wir auch nur von Athletinnen und Athleten, die im BVDK starten, beziehungsweise getestet starten. Denn wenn man jetzt in einem Verband wie bei der WRPF international startet, ist erstens das Regelwerk deutlich lockerer, also nicht so stringent und auch nicht so strikt angesetzt wie das der IPF. Das heißt, da geht auch mal eine Tiefe durch, die in der IPF nicht als Tiefe durchgegangen wäre. Das Bank-Setup ist komplett anders. Da gibt's Touch-and-Go-Benches. Du kannst immer noch sehr, sehr hoch drücken.
Also sie macht alles mit Kniebandagen, ist ja auch einfach mal.
Genau, und es gibt Wickelbandagen, so die Beuge wird mit Wickelbandagen gemacht, ist natürlich auch schon mal kein Vergleich. Und der größte Faktor ist natürlich, dass die nicht getestet werden. Heißt, die dürfen sich alles an illegalen Substanzen reinballern, wie sie es vertragen und wie sie überleben im Prinzip. Und ja, da ist halt keine Instanz, die das kontrolliert und versucht, alle auf einem gleichen Stand zu halten. Ja, ich sage jetzt nicht, dass alle getestete Athletinnen und Athleten auch netti sind oder clean sind, aber ich sag mal so, dass die Dichte der cleanen Athletinnen und Athleten in der IPF oder bei NADA-Tested-Verbänden deutlich höher ist als bei nicht getesteten Verbänden. Habe ich das gut zusammengefasst?
Voll. Was aber jetzt auch auf gar keinen Fall sagen soll, dass irgendwelche Leistungen weniger wertvoll sind oder so. Ne? Es sind einfach komplett verschiedene Verbände mit komplett verschiedenen Zielen.
Ich würde auch, sorry, dass ich unterbreche, ich würde auch sagen, das sind verschiedene Sportarten. Also wenn ich jetzt, Equipped ist ja auch Powerlifting, ist aber ein anderer Sport. Ja. Wenn ich jetzt Raw Powerlifting mit Equipped vergleichen würde, dann würde ich sagen, das wäre so, als würde ich Rennrad fahren mit MotoGP vergleichen, also mit Motorradfahren. Und so würde ich dann die Distinktion machen, dass wenn ich Isa mit Denise Herber vergleiche, so wäre, als würde ich den besten Radrennsportler der Welt mit dem besten E-Bike-Sportler der Welt vergleichen. So, also da sind halt die Voraussetzungen ganz anders. Das sind andere Sportarten. Die sehen sehr ähnlich.
Besser, ja.
Ja, das, also die sehen sich sehr ähnlich, aber es sind halt am Ende schon verschiedene Sportarten.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das so weit aus dem Fenster holen muss, aber es ist einfach als wie unterschiedliche Gewichtsklassen, ne? Also es ist halt ein ähnlicher Sport, aber halt andere Voraussetzungen, ne?
Ja. Genau. Und dadurch ergibt sich das Saying und davon würde ich auch nicht abweichen.
Isa, ich danke dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Super spannend hier, das über die Birds zu hören, die Vorbereitung. Ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg und erstmal sehr große Entspannung in deinem Offseason. Wir werden in den nächsten Folgen zeigen, dass wir die Pausen hier gut genutzt haben. Kona wird frisch wiederkommen und ich habe mich intensiv die letzten Wochen
hoffentlich
mit
hoffentlich
einigen Thematiken beschäftigt. Habe mich mal sehr tief ins japanische Bankdrücken reingekniet, warum da so krasse Höchstleistungen entstehen. Das heißt, es werden in nächster Zeit wieder spannende Folgen kommen. Und ich würde gern Isa das Schlusswort hier überlassen und freue mich persönlich, dass ihr dabei wart, eingeschaltet habt und dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Ich habe das Schlusswort.
Mhm.
Okay. Muss ich jetzt irgendwas Krasses sagen?
Nee, du kannst auch einfach Danke sagen, dass du hier sein durftest in diesem hochdekorierten,
also ich bedanke mich sehr,
professionellen Podcast.
Ich bedanke mich sehr, dass Maxi und Falk heute meine Anwesenheit genießen durften.
Boah, okay.
ja, und wünsche einen wunderschönen Abend und dann darf ich hoffentlich bald mal wiederkommen.
Ja, also können wir gerne höherfrequent einbauen.
Können wir mal einen Termin schon da gucken.
Meinetwegen.
Immer, natürlich immer. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.